Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Kinderwunschlos glücklich, dem Podcast bei unerfülltem Kinderwunsch und für alle, die noch auf der Kinderwunschreise sind. Vielleicht klappt es noch, vielleicht klappt es nicht, aber heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist, wenn es klappt? Wie geht es denn dann eigentlich weiter? Ist dann alles gut? Sondern es gilt dann, sich erst recht vorzubereiten für das, was dann noch kommen mag. Und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen. Ja, sie ist wirklich ein echter Profi. Ich kenne sie schon recht lange und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, weil ihr sind selbst sehr, sehr viele Dinge passiert unter ihrer Geburt. Und sie hat gesagt, hätte ich das vorher alles gewusst, hätte ich mich besser vorbereitet, dann wäre ich wahrscheinlich viel, viel besser durch diese sehr sensible Zeit gegangen. Auch danach war sie sehr verstört. Sie hat tatsächlich sehr extrem den Kontakt zu sich und zu ihrem Körper verloren. Und sie hat gesagt, das muss aufhören. Ich habe zwar ganz viele Ratgeber gelesen und ich war auch im Geburtsvorbereitungskurs, aber ich war doch nicht so informiert, wie ich es gebraucht hätte. Und all die Fragen, die ihr offen geblieben sind, die beantwortet sie jetzt im Podcast und auch in ihrem Buch, was bald erscheint. Und am Ende der Folge gibt es noch eine kleine Überraschung, denn wir werden zwei Premierenkarten für ihre Buchlesung verlosen in Berlin im April. Und bleibt einfach dran bis zum Schluss und dann könnt ihr gewinnen und wir werden sagen, wie. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Eine kleine Triggerwarnung habe ich, denn natürlich spricht sie auch sehr über das, was unter der Geburt passieren kann. Sie möchte Mut machen, sich vorher zu beschäftigen, dass das eben nicht passiert und deswegen reden wir auch heute. Aber wenn euch das zu sehr triggert, dann vielleicht lieber diese Folge skippen oder mit jemandem hören, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Sie gibt euch nicht nur die Big Five zur richtigen Geburtsvorbereitung, sondern sie spricht auch nochmal ganz klar aus, was sie sagt. Gerade auch wir Mütter brauchen große Frauensolidarität untereinander, auch mit Kinderlosen. Und was das heißt, das erzählt sie euch einfach am besten selber. Ich sage herzlich willkommen, liebe Lena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, der Podcast mit Mutmachergeschichten, wenn ihr auf der Kinderwunschreise seid und es einfach irgendwie nicht klappen will. Und wir machen ja hier immer einen großen Blumenstrauß an Themen auf und gucken auch nach links und nach rechts. Und das Allerwichtigste, was wir ja hier immer propagieren und immer wieder wollen und vor allen Dingen, was meine große Mission ist, ist Frauensolidarität. Frauensolidarität und auch gucken, was es rechts und links von uns gibt. Und ich habe heute einen Gast, die guckt sowas von nach links und rechts. Und das ist auch ein bisschen was Besonderes, dass sie heute bei mir im Podcast ist. Sie hat nämlich auch ein Buch geschrieben, da gehen wir gleich drauf ein. Und ich bin total froh, dass sie heute da ist, weil sie hat ein echt wichtiges Thema für euch alle da draußen. Auch wenn ihr noch im Kinderwunsch seid, heute ganz wichtiges Thema mit Lena Högemann. Herzlich willkommen, liebe Lena. Schön, dass du da bist.
Hallo Susanne, ich freue mich sehr, heute hier mit dir zu quatschen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut. Ich freue mich auch total. Wir zwei kennen uns schon länger.
Ja.
Ja, schon länger. Und wir haben eigentlich beide so ein bisschen unsere Reise fast gleichzeitig gestartet. Du in die eine Richtung, ich in die andere Richtung. Du hast gesagt, ich überlege da, das Thema öffentlich zu machen. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch. Ich habe gesagt, oh, ich glaube, ich mache mal einen Podcast. Wir haben uns irgendwie gefunden, obwohl unsere Geschichten unterschiedlicher nicht sein könnten. Total. Und doch. Ja, oder? Und doch haben wir doch echt total viel gemeinsam und das wollen wir heute hier mal zusammenbringen. Ich frage dich jetzt mal ganz verrückt, weil du bist Mutter, wie kommst du auf die Idee, in einen Podcast zu gehen für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch?
Ja, ich liebe ja deinen Podcast von Anfang an. Ja, mir geht es um die gesellschaftliche Erwartung an Frauen und vor allen Dingen die gesellschaftliche Erwartung an Frauenmutter zu sein. Und alle glauben, ständig danach fragen zu können, wann es denn nun endlich soweit ist. Das erleben ja fast alle Frauen. Und ja, was ich auch von dir gelernt habe, diese bekloppten Ratschläge, die die Frauen dann hören, wann es jetzt halt nicht klappt. Ich finde das alles total übergriffig, was Frauen sich so, was so normal gilt, irgendwie Frauen ab einem bestimmten Alter zu fragen. Und es geht ja, wenn man dann tatsächlich schwanger ist, weiter mit der Übergriffigkeit. Also ich selbst habe das erlebt, dass dir dann jeder sagt, wie das denn zu sein hat, wenn du denn mal Mutter wirst. Und auch bei der Geburt geht das weiter. Und das ist ja mein Thema, was ich heute hier für dich mitgebracht habe, für euch alle da draußen. Denn Frauen erleben einen unglaublichen Druck, wo und wie sie gebären sollen. Und sie landen dann eben, wenn sie ins Krankenhaus gehen und das tun, über 98% aller Frauen in einem System, in dem Ärztinnen und Hebammen gerne sagen, wenn du es nicht machst, was ich dir sage, dann stirbt dein Kind. Und da sind wir an einem Level von Druck, den Frauen erleben, den finde ich total ungerecht. Und genau das passiert auch bei der Geburt. Und darüber, ja, darüber will ich aufklären. Das ist mein Thema. Und das habe ich auch heute hier mitgebracht, weil ich glaube, dass Frauen die zum Beispiel nach einer Kinderwunschbehandlung schwanger sind, natürlich noch viel mehr als andere Frauen große Sorge um die Gesundheit ihres Babys haben, auch um die Geburt. Das ist total normal. Und dass man aber genau hingucken muss, wo ist wirklich eine Gefahr und wo auch nicht und was ist das für ein System, in dem Geburten stattfinden.
Ja, und vor jeder Geburt steht ja auch erstmal dieses Schwangerwerden. Und da bist du zwar einen einfacheren Weg gegangen, bei dir hat es relativ gut geklappt. Nichtsdestotrotz kennst du dann diesen Druck, den wir schon in den Kinderwunschkliniken erleben, immer dieses, du musst das machen, du musst jenes machen. Ach, hast du darauf nicht aufgepasst? Naja, ist ja kein Wunder, dass es nicht klappt. Ist ja, und das ließ sich plötzlich so übertragen auf das, was du erlebt hast, auch selber im Kreißsaal erlebt hast. Du warst auch einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt und deswegen haben wir hier gesagt, eigentlich, auch wenn du Kinder hast und wir sind ein Kinderlosigkeits-Podcast oder ein Kinderwunsch-Podcast, ist es doch total wichtig, auch darüber zu sprechen, hey, was passiert eigentlich, wenn es passiert und was sollte ich denn dann wissen, weil schwanger sein heißt nicht glücklich sein. Schwanger sein heißt, jetzt muss ich mich erst recht richtig gut
Ja,
vorbereiten.
total.
Und das ist auch ein Tabuthema. Man denkt dann immer so, ja, jetzt läuft es und fluppt es von alleine und du hast die Erfahrung gemacht, gar nicht läuft von alleine und man muss sich ziemlich gut erkundigen. Wir wollen uns jetzt auch keine Angst machen, aber wir wollen ermutigen, dass das normal ist, unsicher zu sein und vor allen Dingen auch zu wissen, wo sind so eigene Grenzen und wo darf ich auch Stopp sagen. Genau, und auch wenn du selbst zwar recht schnell schwanger geworden bist, hast du denn selbst mal Leute im Umfeld gehabt, die, von denen du weißt, also jetzt abgesehen von mir, dass es nicht klappt?
Ja. Also total. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, schon bevor ich die Pille abgesetzt habe, wegen schwanger zu werden, weil ich wusste ja nicht, dass es so schnell, wie es bei mir war, dann geklappt hat. Also mein Mann ist einiges älter als ich, habe ewig die Pille genommen und ich kannte so viele Frauen, auch schon bevor ich eben dich kannte, bei denen das nicht geklappt hat. Und ich habe eben etliche Freundinnen, die ungewollt kinderlos sind. Bei manchen hat es irgendwann dann doch geklappt. Ich habe auch viele Freundinnen, die freiwillig kinderfrei sind. Auch damit habe ich mich beschäftigt, weil ich finde es total wichtig, sich verschiedene Lebensentwürfe anzugucken. Und es gibt da jetzt nicht so richtig und falsch. Also mir geht es eher um die Erwartung an Frauen, unbedingt Mutter sein zu wollen, die mich stört, aber auch nicht zu sehen, wie es ist, wenn es nicht klappt. Das hat eben ganz viele Dimensionen, die sind mir alle wichtig. Und in meinem Fall war es wirklich so, dass ich auch schon, bevor wir es überhaupt versucht haben, mit meinem Partner zum Beispiel über Adoption gesprochen habe. Also ich wollte schon, dass der sich frühzeitig damit beschäftigt, was vielleicht für uns auch Alternativen gewesen wären. Weil man kann es ja nicht wissen. Nur weil ich entscheide, ich möchte Mutter werden, heißt das ja nicht, dass ich Mutter werde. Also das war mir recht früh klar.
Ja, das ist eine gute Erkenntnis, dass du die hattest. Ich glaube, die hatte ich nicht so klar. Erst als ich dann plötzlich in diesem Kinderwunsch-Albtraum aufgewacht bin. Aber dein Buch hat ja einen sehr besonderen Titel. So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Wie
Ja.
wolltest du denn dein Kind zur Welt bringen?
Ja, das ist echt das Verrückteste an meiner Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass ich das in irgendeiner Form entscheiden oder mitgestalten kann. Ich dachte ganz klassisch, also es ist jetzt fast 9 Jahre her, muss man dazu sagen, diese sehr traumatische Geburt, die ich da erlebt habe. Aber ich dachte, ich gehe ins Krankenhaus, die wissen, was sie tun, ich mache, was die mir sagen, dann ist alles gut. Ich wusste gar nicht, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, wie Geburten laufen können und vor allem auch, dass ich selber mir Gedanken mache, wie ich die Geburt erleben will, dass ich die quasi ein Stück weit planen kann, damit die dann annähernd so wird, wenn es gut läuft, wie ich das will. Ich bin da sehr, sehr blind irgendwie in dieses System gerannt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir eine Hebamme zu suchen, also eine Beleghebamme. Das heißt, die begleitet mich unter der ganzen Geburt. Die müssen da nicht wechseln, wie das so normale Hebammen tun. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Ich hatte auch eine gefunden, nur diese Hebamme war ganz, ganz furchtbar. Also die hat mich richtig fertig gemacht unter der Geburt. Die hat gesagt, das reicht so nicht, das wird nichts. Am Ende hat sie gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Das war, also diese Hebamme war dann wirklich mein Untergang, möchte ich sagen. Und das war das Einzige, was ich mir gemacht habe. Und also mir ist ganz wichtig, in dem Zusammenhang, wenn Frauen sowas erleben, wie ich erlebt habe, nicht von Schuld zu sprechen. Weil Opfer von Gewalt sind nie schuld an dem, was ihnen passiert ist. Aber bei mir ist wirklich klar, ich hätte mich darauf anders vorbereiten können. Und es das heißt eben im Kontext Geburt wirklich informiert zu sein, um sich im Zweifel auch wehren zu können, wenn was passiert, was man so nicht will. Und ich wusste das alles nicht. Also Geburtshilfe ist oft sehr routinemäßig. Also man greift in die Geburt ein, wenn man das immer so tut. Das hat man bei mir auch gemacht mit einem Venentropfen und einem PDA. Und dann kam das nennt sich Interventionskaskade. Dann kommt ein Eingriff zum nächsten. Das alles kannte ich nicht. Und ich hätte ja wenigstens mal fragen können, warum wollen Sie jetzt all diese Eingriffe vornehmen? Ist das notwendig? Ich habe gar nicht gewusst, dass es sich lohnt, auch solche Ratschläge überhaupt anzuzweifeln, weil ich das alles nicht wusste. Ich wusste nicht, dass es zu Gewalt kommen kann oder zu Übergriffen oder auch nur zu Fremdbestimmung. Und man muss aber auch dazu sagen, also ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe auch zwei Ratgeber gelesen, die sind dann gerne rosa mit so einem Baby vorne drauf. Ich habe mich schon informiert. Ne? Ist jetzt nicht so, als hätte ich gedacht, oh, keine Ahnung. Ich dachte, ich wäre informiert. Und das ist mein großer Kritikpunkt, dass in der normalen Vorbereitung auf eine Geburt das System Geburtshilfe und was da passieren kann, gar nicht vorkommt. Und deshalb habe ich eben auch mein Buch geschrieben. Das heißt ja im Untertitel, dann geht es ja um Selbstbestimmung und das ist genau das, was müssen Frauen für eine selbstbestimmte Geburt überhaupt wissen.
Ja, und da kommen immer wieder so Wegeskreuzungen, wenn du so deine Geschichte erzählst, so, dass du gar nicht gewusst hast, was du hättest alles wissen müssen vorher oder fragen können oder wo du auch hättest Stopp sagen können. Als du mir das mal erzählt hast, habe ich immer gesagt, ah, das ist wie bei mir, das ist wie bei mir.
Ja, das weiß
Aber,
ich noch. So eine krasse Erkenntnis gewesen. Das
oder?
ist auch,
Wir
da
sagen,
parallelen wir. Ja, weil es
ja.
sind Frauen in einem Gesundheitssystem, und es geht nicht um ihre Selbstbestimmung. Und da sind dann tatsächlich Parallelen, obwohl es so abstrus ist, weil das eine ist Geburt und das andere ist schwanger werden wollen. Und trotzdem gibt es diese Parallelen. Ja.
Total, total. Und ich weiß noch, wir saßen da in Berlin auf einer Parkbank und haben uns so gegenseitig unsere Storys erzählt und waren baff erstaunt so. Also unterschiedlicher konnten sie nicht sein. Und dann waren sie doch so ähnlich. Und irgendwie fiel immer der Satz, ich habe gedacht, ich bin schuld, weil ich mache irgendwas
Ja, total.
falsch. Also diese Schuldfrage haben wir identifiziert, die haben wir beide gehabt. Der Umgang von Ärzten mit Patienten und Patientinnen, den haben wir auch rauf und runter besprochen. Und da haben wir gesagt, so krass, das ist irgendwie immer das Gleiche. Und auch so diese Glitzerwelt, so dieses, was du sagst, das rosa
Oh
Babybuch.
Gott,
Also
ja.
ich habe Bücher gelesen und dachte, jetzt bin ich informiert. Und ich habe auch gedacht, so ja, ich mache das und das und dann wird's schon, ja. Also so, aber nee, es ist auch tatsächlich noch ein bisschen mehr als das. Und deswegen bin ich froh, dass du heute da bist. Und
Ja.
ich kann ja auch schon mal so ein bisschen spoilern, dass du auch dieses Buch herausbringst und wir werden Karten verlosen für deine allererste Buchlesung oder deine Buch, wie nennt man das?
Eine
Record Release Party?
Buchpremiere.
Buchpremiere.
Buchpremiere heißt das ganz standardmäßig, genau.
Genau, wir werden Karten verlosen und ich bin noch überhaupt nicht im Buchbusiness, aber da, 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 Überraschung, die Moderation werde ich übernehmen. Ich finde es total super, dass du mich gefragt hast. Vielen Dank. Ich fühle mich total geehrt. Und deswegen dachten wir, jetzt machen wir das große Feld hier mal auf. Also in Berlin wird im Frühjahr noch eine Buchpremiere stattfinden, wahrscheinlich im März, nee, im April, Entschuldigung, im April.
Ja.
Das genaue Datum erfahrt ihr noch hier auf Instagram und nachher auch nochmal in den Shownotes und bei der Abmoderation. So, kommen wir mal zurück zu deinem Thema. Wenn du heute so zurückblickst, du hast viel gelesen, du hast dich gut vorbereitet, trotzdem ist da viel passiert, was nicht so schön war, wo du sagst, darüber müssen wir sprechen. Was war denn so das, was dich am meisten geärgert hat, wenn du heute zurückblickst?
Also so richtig kann ich das nicht sagen und so richtig weiß ich das nicht, weil wie hätte ich es denn erfahren sollen, ne? Dass es diese Übergriffe gibt, dass es in Kliniken aus Routine in die Geburt eingegriffen wird. In meinem Fall war das zum Beispiel ein Dammschnitt. Also das kann man sich auch nicht ausdenken, dass es irgendwie rechtens ist, rechtens in Anführungsstrichen, aber Teil des Systems, dass ich zu einer Geburt ins Krankenhaus gehe und Ärztinnen in diesem Fall, ohne mich zu fragen, ob ich das möchte oder mich auch nur darüber informieren, eine intimste Stelle meines Körpers aufschneiden. Das, also ich habe ja nun auch mit anderen Müttern und Vätern mich viel mit dem Phänomen beschäftigt. Das kann man sich nicht vorstellen, was da teilweise in der Geburtshilfe passiert. Und klar, ich hätte gern gehabt, dass mir jemand sagt, google mal Gewalt unter der Geburt, google mal Interventionskaskade, wie kann ich mich schützen? Aber mir hätte wirklich jemand sagen müssen, guck dir das an, weil im normalen Vorbereitung, in den ganzen Gesprächen, immer weißt du, wie viele Leute mich vollgequatscht haben, wie eine Geburt zu sein hat, wo ich hingehen muss. Wie das sein wird, wenn ich dann, also du wirst ja nie wieder arbeiten, wenn du auch nur schwanger, du wirst jetzt schwanger, du wirst nur das wollen. Und die Leute wissen ganz viel, meinen sie, und labern einen damit blöde zu, aber keiner hat gesagt, guck dir mal an, was in der Geburtshilfe los ist, wie du da gebären willst. Und deshalb ist es so, ich bereue, dass ich das nicht wusste, aber ich konnte es auch nicht wissen. Und das ist so, deshalb habe ich das Buch geschrieben. Deshalb will ich einfach diese öffentliche Debatte darüber haben, damit man sich ehrlich informieren kann als Frau. Und das ist das, was es braucht.
Ja, genau. Also ich glaube, das müssen wir hier auch nochmal betonen. Es geht nicht darum, jetzt Angst zu machen, anzuklagen, sonst irgendwas, aber es ist das gleiche Thema wie beim Kinderwunsch. Je besser wir informiert sind, desto besser wissen wir auch, wonach wir fragen müssen. Also
Total,
ich
das ist
sag,
der Clou.
ja, ne? Also ich sag auch immer, wenn Leute, wenn ihr in die Kinderwunschklinik geht, schreibt euch vorher Fragen auf. Schreibt sie euch auf,
Ja,
nehmt sie
voll.
auch mit. Also geht nicht dahin und denkt, Die machen das schon, die wissen schon, was sie da tun. Das ist ja der parallele Moment, den du hier hattest, als du ins Krankenhaus auch gegangen bist. Und ich bin auch in die Kinderwunschklinik und dachte so, ja, die werden schon wissen, was die tun. Dafür bezahle ich die. Das machen, die machen
Ja,
das Beruf.
genau.
Ja, die
Ja.
machen das beruflich. So, ich hatte gar keine Ahnung, dass ich mir hätte Fragen mal vorher überlegen sollen, dass ich vielleicht auch jemanden mitnehmen sollte, der mit so ein bisschen dabei ist, mit dem ich nachher nochmal so reflektiere, was man mir da erzählt hat, weil ich kam da raus, ich habe gedacht, das klingt alles super. Ja, und die Fragen ergaben sich dann immer erst später. Und jetzt sagst du ja heute auch, und das finde ich auch so interessant, die Geburtshilfe steckt in einer tiefen Krise. Warum sagst du das?
Na, also ich glaube wirklich, dass die Geburtshilfe in einer tiefen Krise steckt, weil es ist wirklich ein Skandal, was jeden Tag in Deutschlands Kliniken passiert. Also ich habe mal eine Zahl mitgebracht, das ist eine Befragung der Psychologischen Hochschule Berlin unter Müttern. Und also da geht es um, die haben im letzten Jahr ihr Kind gekriegt und die sollten sagen, was sie erlebt haben. Und jede zweite Frau hat angegeben, eine Form von Gewalt erlebt zu haben. Eine Form heißt, es gibt körperliche Gewalt, es gibt wie bei mir Eingriffe ohne Zustimmung. Es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Castella-Handgriff. Das sollte jede Schwangere mal googeln, damit sie dann im Geburtsplan, wir reden später noch darüber, was das ist, schreiben kann, dass sie das nicht will. Das ist ein ganz gewaltvoller Eingriff. Da werfen sich im schlimmsten Fall eine Hebamme und eine Ärztin auf den Bauch der Frau in einer Wehe, um das Kind da rauszuschieben. Erzählen viel, das habe ich nicht erlebt, ja. Eines der wenigen Dinge, die ich nie erlebt habe, aber das ist auch eine Form von körperlicher Gewalt. Genauso gibt es psychische Gewalt. Also es gibt wirklich da draußen nicht wenig Hebammen, die Frauen, die sie betreuen, abwerten, lächerlich machen und beleidigen. Und es gibt im System immanente Vernachlässigung, weil einfach Hebammen so viele Frauen gleichzeitig betreuen und selbst wenn sie es wollen würden, dann gar nicht zugewandt begleiten können. Und deshalb hat es das eben gesagt mit der Liste mit den Fragen, also Betreuungsschlüssel, ganz, ganz wichtig. Wie viele Hebammen in einer Schicht, wie viele Frauen begleiten. Und gleichzeitig gibt es so etwas, das nennt sich Cool-out-Phänomen, das gibt es auch in der Pflege. Also wenn man als Hebamme zu lange in einem schlimmen System arbeitet, dann, ja, dann haben die gar keine emotionale Beziehung mehr oder wollen die auch gar nicht mehr, können das gar nicht, wir sind total abgestumpft. Das alles gibt es. Und wir sind im Jahr 2024. Wir sind echt in der modernen Welt, wir reden über Frauenrechte. Wir reden über das Recht auf Abtreibung, über das Recht auf Verhütung. Wir reden auch, dein Thema voll wichtig, reproduktive Rechte im Kinderwunsch und Unterstützung, auch finanzielle. Wir reden ja überall über die körperliche Selbstbestimmung von Frauen. Das ist mir total wichtig, weil es ja quasi Menschenrecht ist. Aber bei der Geburt reden wir da nicht drüber. Und deshalb sage ich, das ist eine echte Krise, in der wir da sind, weil es eben so viele Frauen betrifft. Also ich habe ja eben gesagt, jede zweite, selbst wenn es jede dritte ist, ich habe das mal ausgerechnet, bei 730.000 Geburten im Jahr in Deutschland heißt das, dass alle 1,5 bis 2 Minuten in Deutschland durchschnittlich eine Frau Gewalt bei der Geburt ihres Kindes erlebt. Oder irgendetwas Übergriffiges, was ihr nicht passt, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und das betrifft unfassbar viele Frauen. Deshalb ist es so wichtig, sich damit zu informieren, damit man nicht, so wie ich, nachher da reinläuft und es alles über sich ergehen lässt, weil man es einfach nicht wusste.
Ich könnte mir ja vorstellen, wenn du so erzählst, dass ganz viele jetzt denken, ach, was ist denn jetzt das Problem? Das muss doch gemacht werden, wenn unter der Geburt Probleme auftreten, dann muss man doch diesen Griff, den habe ich jetzt nicht ganz, den kann ich gar nicht wieder,
Kristalle, ja, Kristalle
der,
Handgriff.
dann muss das doch sein. Oder was soll man denn machen? So ein Dammschnitt, das weiß man doch, das geht dann halt nicht anders und so. Ich kann mir auch gut vorstellen, du hast ja auch Artikel zu diesem Thema schon veröffentlicht, bevor du dein Buch geschrieben hast. Der Aufschrei der Hebammen und der Ärzteschaft war, und auch vielleicht der Mütter oder so, weiß ich nicht, war doch bestimmt total groß, oder?
Ja, mal gucken, wenn das Buch dann erscheint oder erschienen ist, wie das dann genau abgeht. Nee, also du sprichst einen total wichtigen Punkt an, weil das ganz viele Frauen hören und denken. Das liegt daran, dass Geburt mit so Angst verknüpft ist, weil es natürlich also auch schlimme Geschichten gibt und vor allem gibt es auch bestimmte Vorerkrankungen, es gibt Frühgeburten. Also ich bin super dankbar, dass es das hochtechnologisierte medizinische System gibt für die Geburten, die es brauchen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Das Problem in der Geburtshilfe ist aber, dass so oft eingegriffen wird, wo es medizinisch nicht notwendig ist. Das sieht man auch an den Zahlen. Also allein der Kaiserschnitt, die Kaiserschnittrate ist ja auf 30% geklettert. Also jede dritte Geburt endet im Kaiserschnitt. Vor 30 Jahren waren es noch halb so viele. Also das kann man kaum noch erklären, warum das so ist. Und eine Sache, die total wichtig ist, die will ich mal kurz erklären, die man sich auf jeden Fall angucken muss, das ist eine Leitlinie. Es gibt eine Leitlinie der Fachgesellschaften, die heißt Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Das sind einfach normale, natürliche Geburten. Und da steht alles drin, was die Wissenschaft über gute Geburten braucht. Wann braucht man einen Dammschnitt? Wann braucht man welche Eingriffe? Das Hauptproblem ist, dass sich die allermeisten Kliniken an diese eigene Leitlinie nicht halten, weil es nicht verpflichtend ist. Und damit kann ich eigentlich in jedes Gespräch gehen. Vor einer Klinik, also vor, in der Klinik am Infoabend, vor der Geburt, auch unter der Geburt. Das ist eigentlich das Mittel für Frauen, sich zu informieren. Das ist komplex. Das ist ein, das sich da durchzuackern, gar keine Frage. Aber die allermeisten Beispiele, die du eben genannt hast, also zum Beispiel Castella-Handgriff, der ist medizinisch in den, in ganz, ganz seltenen Fällen überhaupt nur zu empfehlen. Das machen die aus Routine, weil sie es so gelernt haben. Und nicht, weil es medizinisch notwendig ist. Und das muss man wissen.
Du hast jetzt auch von sehr vielen Frauen gesprochen, also eigentlich jede zweite, jede dritte spätestens erleidet Gewalt unter der Geburt. Und ich nehme mal schwer an, dass du für dein Buch auch mit vielen Frauen gesprochen haben wirst. Wie viele Frauen, mit wie vielen Frauen hast du gesprochen?
Also ich habe insgesamt mit 50 Müttern und Vätern geredet. Die Väter waren schon die weniger als Mütter natürlich, aber es waren bestimmt auch fast 10 Väter. Also das darf man auch nicht vergessen, dass auch die Begleitpersonen, die dabei sind, traumatisiert sind. Also es waren insgesamt über 50 Mütter und Väter in den letzten Jahren, die mir von ihren Geburten erzählt haben. Und insgesamt kommen 30 verschiedene Mütter und Väter in meinem Buch vor. Die berichten von ihren Geburten natürlich auch, aber und dem, was sie da erlebt haben, aber vor allen Dingen von den Folgen. Das ist auch ganz wichtig, weil ich habe diese Frau auch, also wenn ich mir überlege, wer soll mein Buch lesen und warum, das sind halt auch Frauen nach belastenden Geburten. Ich weiß das bei mir selber auch noch. Ich saß mit diesem Baby, was ich mir so gewünscht habe und was so niedlich eigentlich war, auf dem Sofa und war niemand mehr. Ich war emotional nicht da, ich war körperlich nicht da, ich war einfach völlig verstört. Und dann zu verstehen, okay, das hat mit der Geburt zu tun. Da helfen natürlich die Geschichten der anderen Mütter und Väter auch, weil es eben ähnliche Folgen hat. Und sie erzählen in meinem Buch natürlich auch, was ihnen geholfen hat und was sie auch daraus gelernt haben. Das ist natürlich ein Riesenschatz, wenn Mütter und Väter nach einer belastenden Geburt sagen, also nächstes Mal will ich so und so machen, das hätte ich wirklich gern vorher gewusst. Das schreibe ich eben alles auf. Und gebe natürlich auch diesen Müttern und Vätern eine Stimme, die sie sonst nie haben, weil das ist total weit verbreitet, wenn man dann gefragt wird, wie war die Geburt, dann sagt, erzählt man irgendwas davon, da ist die Antwort, na, Hauptsache, das Kind ist gesund. Und das nimmt einfach den Frauen ihre Erfahrung und was das mit ihnen gemacht hat. Und dem will ich natürlich auch Raum geben, weil das prägt uns total. Das beschreibst du ja auch. Und die Frauen in deinem Podcast, wie auch die, zum Beispiel so eine Kinderwunschbehandlung, prägt. Auch dafür brauchst du halt den Raum, weil das macht was mit uns, was wir da erleben.
Da erinnere ich mich gerade so sehr an eine Podcast-Folge mit Lina und die ja schwanger wurde nach sehr, sehr langer Zeit, nach über 10 Jahren und dann allerdings ja feststellen musste, dass das Kind Trisomie 21 hat. Und sie sagt ja immer, der Spruch darf nicht lauten, Hauptsache gesund, sondern Hauptsache glücklich. Also,
Ja.
weißt du, das fand ich irgendwann auch so eindrücklich, ja. Also, so, man muss auch wieder zusammenfinden und zusammenkommen. Ist denn dein Buch jetzt eher für Frauen oder für Paare, die sich vorbereiten wollen auf eine Geburt, oder ist es eher für welche, die es verarbeiten wollen?
Es ist tatsächlich beides. Also genau, es ist für beides. Ich würde auf jeden Fall sagen, es hilft Frauen nach einer belastenden Geburt, aber es gibt. Es ist eine Typfrage, muss man wirklich sagen, weil du hast das eben schon mal angesprochen. Die größte Kritik, die ich kriege, ist gar nicht so sehr von Ärztinnen und Hebammen, die sich da kritisiert fühlen. Das kennen die schon. Es gibt eine ganze Bewegung gegen Gewalt in der Geburtshilfe. Aber es sind natürlich Mütter, die sagen, du machst hier Angst. Ja? Und es muss jeder selber wissen, ob er das Buch liest oder nicht. Ich sage immer, wenn du dich vorher nicht damit beschäftigst, was da passieren kann, dann liest du mein Buch auf jeden Fall hinterher. Aber das kann ja nicht mein Ziel sein. Mein Ziel ist, ehrliche Informationen. Ich habe in jedem Kapitel auch wirklich so Stichpunkte, Tipps, was du wissen musst für die Geburt. Also es sind die Geschichten, es ist meine Geschichte, es sind viele Expertinnen und Experten. Das muss man auch sagen. Es gibt natürlich auch Ärztinnen, Ärzte, Hebammen, die das anders sehen, die das besser machen wollen. Wie geht das besser? Die sind natürlich auch in meinem Buch. Deshalb sage ich, wer sich ehrlich informieren will, bevor er in den Kreißsaal geht, am besten sogar bevor man schwanger ist, sage ich immer. Oder also ich will eigentlich eine gesellschaftliche Debatte darüber. Ja, es ist kein klassisches Geburtsvorbereitungsbuch, aber es gibt eben die Informationen, die andere Bücher zum Thema Geburt nicht geben. Deshalb habe ich es geschrieben.
Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, wie du dieses Buch quasi auf die Welt gebracht hast und so überlegt hast, wie mache ich das und so weiter. Und ich weiß noch, wie du so ganz begeistert mir plötzlich erzählt hast, ich habe die voll gute Idee, ich mache zu jedem Kapitel, mache ich so Tipps, die man so, und dann werde ich das auch so kennzeichnen und optisch absetzen, dass man das besser finden und direkt auf einen Blick sehen und so. Das, also ich will nicht nur erzählen, sondern ich will auch nach vorne gucken und ich will gute Tipps und Ratschläge geben. Und deswegen glaube ich auch, ist dieses Buch und dieses Thema hier im Podcast echt gut aufgehoben, weil es sind ja noch welche auf Kinderwunschreise und wenn ihr schwanger werdet, nochmal, wir wollen nicht Angst machen, aber Information ist, glaube ich, die stärkste Waffe, die wir da haben an der Stelle und einfach auch der beste Schutz, den ihr selber haben könnt, damit ihr wisst, wo ist welche Grenze und was geht eigentlich und was geht halt nicht. Und jetzt nochmal so Richtung Podcast gesprochen, welche Tipps gibst du denn Frauen, die jetzt gerade schwanger werden oder es schon vielleicht gerade sind oder so? Gibt es denn so, wo du sagst, so, wie kann man sich denn schützen, also vor dem, was du jetzt so erlebt hast?
Ja, also der Satz Wissen ist Macht, ne? Der gilt in diesem Fall wie nichts anderes. Also ich sage, lest Bücher darüber, hört Podcasts und bedenkt immer, wer redet oder schreibt da. Also es war eine der größten Erkenntnisse in meiner Recherche, dass zum Beispiel eine Hausgeburts- oder Geburtshaushebamme über Geburten ganz anders redet als ein Chefarzt in einer Klinik. Also kommt auf die Klinik an, aber es gibt eben Kliniken, da sehen Ärzte Geburten nur als einen medizinischen Eingriff, gar nicht als was natürlich ist. Und diese Unterschiede wirklich zu verstehen und zu verstehen, je nachdem, wo ich hingehe, sind die Geburten da auch unterschiedlich. Also sich wirklich genau zu überlegen, wo will ich gebären und da kann ich in die Klinik gehen, ich kann ins Geburtshaus gehen, kann das zu Hause machen. Ich sage jetzt von meiner Erfahrung, ich gehe da oder dahin, das steht mir überhaupt nicht zu. Das muss jede Frau selbst wissen. Jede Frau ist anders, hat andere Bedürfnisse. Also darauf auch zu hören, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und sich auch zu überlegen, zum Beispiel mit anderen Müttern zu reden, mit einer Hebamme, was gibt es überhaupt unter der Geburt? Also bei mir war das so, die haben nicht erzählt, dass es hier einen Ball gäbe oder ich in die Wanne gehen könnte, eine Massage hilft, irgendwie eine Sprossenwandübung. Da wurde einfach gleich ein Eingriff gemacht. Das heißt, man muss sich wirklich auch informieren, was für Hilfsmittel gibt es, was kann irgendwie helfen und das Ganze eben auch aufschreiben. Also ich nenne das Geburtsplan, da kann man auch drüber googeln, was da alles so draufsteht. Wirklich aufschreiben, wie man seine Geburt will. Das heißt nicht, dass sie hundertprozentig so passieren soll oder wird, aber ich kann dem medizinischen Personal das an die Hand geben, dass ich mir da schon Gedanken drum gemacht habe. Ja, und das alles ist wirklich super wichtig. Und dann trotzdem zu wissen, jede Geburt ist anders. Also man kann seine Geburt planen, man kann sich überlegen, wie man das so will. Und da ist auch jede Frau anders. Also ich habe auch Frauen interviewt, die einen also auf Wunsch einen Kaiserschnitt wollten. Auch die haben es super schwierig, weil es in unserem Gesundheitssystem, die haben es super schwer, weil es in unserem Gesundheitssystem eben nicht um Selbstbestimmung geht. Ich sage, das ist auch selbstbestimmt.
Ja, und ich glaube auch Stigma, ne? Also ich glaube,
Ja, total.
wir haben viel mit, also denke ich gerade drüber nach, im Freundeskreis, Frauen, die einen Kaiserschnitt machen, haben plötzlich auch irgendwie so einen ganz komischen Stempel auch auf, häufig. Und
Ganz
haben sie.
schlimm, ganz schlimm. Die werfen sich total ab, von wegen, sie hätten es nicht richtig geschafft. Auch dagegen schreibe ich in meinem Buch. Ja, ganz furchtbar.
Ja. Gibt es denn so Big Five für mögliche Schwangerschaft, selbstbestimmte Geburt? So eine, ich bin ja mal so eine Freundin von Checklisten. So, ich bin ja.
I love it.
Ja.
Ja, total.
Du kennst mich. Du
Ja,
kennst mich.
ich kenne dich.
Ja.
Ich finde die Frage super. Big Five. Ich habe mir was überlegt. Ich habe 5 Punkte mitgebracht. Punkt 1 ist, zieh dir die Infos rein. Und zwar einmal über Geburt. Wie funktioniert das überhaupt biologisch? Also man kann schon zu einem Geburtsvorbereitungskurs gehen und zum normalen Ratgeber. Also man muss es sich schon mal ein bisschen reinziehen, was da so im Körper passiert, weil es so krass ist, ja, was da im Körper passiert. Und der zweite Punkt bei zieh dir die Infos rein ist eben auch das System Geburtshilfe, mein Buch oder ein paar andere, die ähnlich, also das Buch so gibt es noch nicht, aber es gibt auch andere Geburtsratgeber, die ein bisschen ehrlicher sind, so würde ich das sagen. Und sich wirklich diese Leitlinie angucken und damit verstehen, dass es eben diese Intervention in der Geburtshilfe geht. Also das ist so, zieh dir die Infos rein, Block. Zwei ist, wie willst du gebären? Also aus den Infos dann rausziehen, wie will ich es denn für mich machen? Also diesen Geburtsplan schreiben, den auch mit deiner Begleitperson total wichtig besprechen und gucken, welche Rolle kann die Begleitperson dabei einnehmen. Es der Klinik erzählen, also beim Anmeldegespräch spätestens muss dieser Geburtsplan in die Akte und eine Kopie dabei im Kreißsaal haben und jeder, der reinkommt, zu sagen, ich habe mir hier was überlegt, ich will das so. Ja. Und dann wirklich bei der Auswahl des Geburtsortes ganz genau überlegen, will ich hier mein Kind kriegen oder nicht. Also ich würde niemals in irgendeinen Kreißsaal gehen, den ich mir nicht angeguckt habe, sage ich jetzt. Bei der ersten Geburt hat man mir gesagt, das Thema so voll ist auch nicht wichtig und ich bin da nicht reingegangen. Das heißt, ich bin mit wem dann in einen ganz kleinen Kreißsaal gekommen und dachte, oh Gott, ist das hier furchtbar, hier soll ich mein Kind kriegen. Also auf jeden Fall genau angucken, wo will ich das Kind kriegen. Das ist Punkt 3. 4, ganz kurz noch Schmerzmanagement. Also viele Frauen sagen, die Geburt, das seien die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens gewesen. Und das muss man sich vorher überlegen, wie will ich damit umgehen. Also Stichwort Hypnobirthing, habe ich auch gerade einen großen Artikel drüber geschrieben. Das kann klappen, dass wirklich Schmerzen weniger stark sind, wenn ich mich selber in Hypnose versetze. Es kann aber auch nicht klappen. Wenn ich eine PDA zum Beispiel will, dann muss ich in eine Klinik gehen. Also sich damit wirklich, wie will ich mit dem Schmerz umgehen, beschäftigen. Und das Fünfte ist einfach nur, hör auf dein Bauchgefühl. Bei der Auswahl der Klinik, bei den Vorgesprächen, beim Infoabend und auch bei der Geburt selbst. Wenn jemand was sagt, was nicht richtig ist, und dann dich jemand bepöbelt, dann sag, ich will nicht, dass sie so mit mir reden. Ja? Auf sich selbst hören, weil das ist die eigene Geburt. Genau. Das waren meine Big Five.
Ich bin auch so, ah, Liste, geil, geil, geil. Also ich bin ja so Listen, Freunde sagen ja auch immer Listen-Lilly zu mir. Ich weiß auch nicht warum. Liebe Grüße an Thomas. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, aber wenn ich das so höre, das klingt super. Also ich finde das auch so griffig, aber brauchen Männer was anderes als Frauen? Also so eine Big Five-Liste kann ich jetzt gut nachvollziehen. Und brauchen Männer oder brauchen Frauen von ihren Männern nochmal was anderes? Weil
Ja,
Männer,
also
also stehen ja immer so
ja, das
hilflos
ist
daneben, ne?
ja, das ist ein super wichtiges Thema. Also erstmal finde ich ja völlig klar, dass die Frau sagt, was sie braucht. Und der Mann sollte prinzipiell genau das im Kreislauf machen. Also mein Mann wusste, ich will keine dummen Ratschläge. Es wäre jetzt wirklich mal ein Albtraum. Ich in so einer Wehe und der, du musst das und das mal, welcher vollends ausgerastet, unabhängig vom Geburtssetting. Das wusste der. Ich habe seine Hand gequetscht, das war's. Ich habe ihn angeguckt, das war gut. Also ich hatte ihm das schon deutlich gesagt. Und wenn wir dann über diese ganze Geburtsplansache reden, dann geht es auch nochmal darum zu sagen, was erwarte ich von meinem Mann, also oder meinem Partner, Begleitperson, ja, kann auch Partnerin sein. Auf jeden Fall, was erwarte ich? Soll diese Begleitperson sich für meine Rechte einsetzen? Wenn ja, kann die das? Also da habe ich auch viele Geschichten, wo die Frau hat also einen Geburtsplan hatte und der Mann sollte das, und der war aber völlig überfordert. Der konnte nicht sagen, ja, sie will das nicht. Es kann durchaus sein, dass man dann noch eine dritte Person mitbringt. Das nennt sich Doula. Das sind Frauen, die sind extra dafür ausgebildet, Frauen bei der Geburt zu begleiten. Oder die eigene Mutter oder Schwester oder eine ganz taffe Freundin würde ich auch nicht außer Acht lassen. Also das muss man wirklich genau miteinander besprechen. Was erwarte ich von der Begleitperson und kann die das auch machen? Und ansonsten liegt, sage ich, liebe Männer, ihr müsst euch da einfach mal zurücknehmen und die machen lassen. Die wird das machen. Ihr macht, was sie sagt. Aber ihr könnt ihr halt auch nicht groß helfen. Also ich glaube, das ist auch diese. Die hat halt eventuell krasse Schmerzen oder es ist ein total krasser Prozess. Und das ist dann auch okay. Wenn das Umfeld gut ist, wenn die gut aufgehoben ist, dann bin ich einfach nur da und das reicht für die meisten.
Super. Das Stichwort Doula fand ich gerade cool, weil wir hatten hier mal vor recht längerer Zeit schon Verena zu Gast. Und mittlerweile meine ich auch, Verena ist auch ausgebildete Doula. Sie hatte auch sich mit dem Thema Geburtstraumata beschäftigt, hat auch schon so ein paar Tipps gegeben. Ich habe euch beiden übrigens auch schon zusammengebracht. Und ich glaube, Verena ist mittlerweile auch Doula. Also das ist wirklich toll. Wer da nochmal Kontakt sucht, kann da bei Verena andocken oder einfach mal googeln. Wir werden auch alle deine Buchideen und Buchratgeber, die du noch vorschlägst, hier in den Shownotes verlinken, dein Buch sowieso. Finde ich gut, dass du auch sagst, nicht mein Buch ist das Allereinzige, sondern es gibt ganz, ganz viele und man sollte da einfach nur gucken, dass sie gut sind. Und
Ja,
ja,
so
wir.
viele gibt es nämlich leider nicht. Also es gibt ein paar, sage ich mal, die
Ja.
diese Dimension mit beleuchten, aber die meisten tun es nicht. Deshalb würde ich da einfach gerne ein paar Links schicken für die Shownotes, dass man auch lesen kann, was in die richtige Richtung geht.
Ja, so machen wir es auf jeden Fall. Aber du sagst nicht nur, lest mein Buch, dann seid ihr
Ja,
durch, sondern
nee.
es gibt schon auch noch ein bisschen was anderes, nicht viel, aber immerhin. Und das gibst du auch hier preis, welche da empfehlens- und lesenswert sind. Wovon träumst du denn eigentlich so jetzt in deiner aktuellen Mission?
Ja, also ich träume, also I dream big, ne? Also ich träume wirklich, ich träume erstmal von einer Art Bewegung, einer MeToo-Bewegung zum Thema Geburt. Man könnte auch den Hashtag MeToo-Geburt wirklich nehmen. Also ich wünsche, dass Frauen wirklich, ich wünsche, dass Frauen sich trauen, öffentlich zu machen, was ihnen passiert ist, dass ihnen dieses Unrecht widerfahren ist, damit alle anderen Frauen, die Unrecht erleben, wissen und verstehen, dass sie nichts dafür können, dass es nicht ihre Schuld ist, sondern dass es am System liegt. Das ist meine größte Mission. Und damit einhergeht, dass ich wirklich davon träume, dass sich Frauen solidarisieren. Also ich wünsche mir, dass sich Mütter mit kinderlosen Frauen solidarisieren und natürlich andersrum, genauso wie Mütter mit guten Geburtserfahrungen mit Frauen solidarisieren, die traumatische Geburten haben. Also ich kann immer nur sagen, lasst uns doch akzeptieren und respektieren, was wir jeweils erlebt haben, auch dass das unterschiedlich war, was das mit uns gemacht hat, und lasst uns einfach versuchen, einander dabei zu unterstützen. Das würde ich sagen, ist mein großer Traum.
Mega. Und dann schließt sich jetzt der Kreis, diese Frauensolidarität, die ich ja hier auch immer so abfeiere, ja, egal ob es noch klappt, egal ob es nicht klappt. Ich finde, Frauen sind die größten Kritiker ihrer selbst. Also ich kriege so viel Kritik eigentlich nur von Frauen, die schon Mütter sind und die mir irgendwie erzählen über Instagram, was ich doch noch hätte alles tun sollen oder ich.
Furchtbar,
Furchtbar.
Albtraum,
Und es
wirklich,
sind
lacht.
komischerweise, ja, warum ist das so? Es sind immer Frauen. Also so, ich habe zumindest laut, was ich so sehen kann an den Profilen, und ich kriege bis heute, wirklich bis aktuell, noch Tipps von da, ich soll doch mal Eizellenspende machen und so weiter. Also sie kennen meine Geschichte gar nicht. Und da denke ich immer, komisch, was ist das für eine seltsame Welt, wo wir immer meinen, uns noch gegenseitig Tipps zu geben, statt zu unterstützen und zu sagen, hey, es ist gut so, wie es jetzt ist und ich bin jetzt einfach auf deinem Weg dabei und ich finde es gut, was du da machst, statt immer noch, ich sag mal, wirklich kluge Ratschläge zu geben und wenn man die nicht befolgt, sie
Unerträglich.
dann Frauen zu verurteilen. Also,
Also das ist wirklich das Allerletzte. Und es gibt so einen Satz, den hat eine Traumatherapeutin, die für mein Buch interviewt hat, gesagt, was man zu Frauen zu der Geburt, wenn die von ihrer Geburt erzählen. Und mir fällt das jetzt gerade ein, weil du kannst das genauso für Frauen nach einer Kinderwunschbehandlung, die vielleicht nicht geklappt hat, sagen. Die Frau hat gesagt, sagt immer nur einfach den Satz, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Also gar nicht sagen, irgendwie, das liegt daran, du musst das, nein, tut mir leid, einfach Mitgefühl. Ich habe doch einfach nur Mitgefühl, wenn ich zum Beispiel deinen Podcast höre, wenn ich höre, durch welches Leid Frauen gehen, auch ja, natürlich auch mal Glück, aber es geht doch einfach nur Mitgefühl miteinander. Und das gilt eben auch für Frauen nach Geburten. Wenn die irgendwas sagen, was nicht gut war, was sie beschäftigt hat, einfach Mitgefühl zeigen, das reicht. Man muss das nicht erklären, einfach sagen, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Das wäre schon eine richtige Verbesserung.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, wir brauchen dann nicht nochmal den Ratschlag XYZ, fahr doch mal in Urlaub. Ach, ist doch nicht so schlimm, beim nächsten Kind wird es besser oder lalala. Das kommt ja dann gerne, sowohl bei euch als auch bei uns in der Community. Sondern einfach mal so, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Boah, Lena, ein super schönes Schlusswort. Ein toller, toller Tipp zum Schluss. Nochmal für alle, die auch vielleicht sehr hilflos gegenüber Frauen wie uns auch häufig agieren, die sagen auch, ich hör deinen Podcast, aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich mit einer schwangeren Freundin umgehen soll, die gerade wieder ihr Kind verloren hat oder die gerade ein Geburtstrauma erlebt hat. Ja, es tut mir leid zu hören, dass das dir passiert ist. Und ja, ich finde ja auch immer die Frage oder die Gegenfrage, was kann ich für dich tun? Gibt es irgendwas, was dir jetzt gut tut? Und es kann jetzt die Flasche Rotwein sein oder es kann der Kaffee sein oder der Spaziergang oder
Kann
ja.
Essen kochen und vor die Tür stellen, sage ich ja immer bei Mutter nach der Geburt. Das ist
Genau. Ja. Das finde ich einfach toll. Also empathisch sein, ich glaube, das ist so ein Schlüsselwort. Frauensolidarität. Lena,
genau.
super, dass du da warst. Herzlichen Dank dafür. Ich verlinke alles nochmal in den Shownotes und ich erfahre hier am Ende des Podcasts nochmal ganz genau, wann das Buch erscheint, wie ihr teilnehmen könnt an der Verlosung für die 2 Karten zur Buchpremiere. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, wenn wir zwei uns dann da wiedersehen. Und ja, vielen,
Ja,
vielen
mich
Dank.
auch. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute für dich und für euch. Danke. Ciao.
Danke dir und toi, toi, toi für dein tolles Buch und dein tolles Projekt. Liebe Grüße.
So, das war Lena Högemann mit ihrem Buch So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Ein Ratgeber für alle, die den Weg der Geburt vor sich haben und vielleicht auch noch vor sich haben werden und sich einfach gut vorbereiten sollten. Das geht jetzt ganz, ganz bald eben mit diesem Buch. Am 14. März wird dieses Buch im Ullstein Verlag erscheinen. 14. März könnt ihr es also überall schon kaufen. Und die Buchpremiere, von der wir gesprochen haben, findet statt am 11. April in Berlin. Und ihr könnt natürlich Karten gewinnen. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Ihr schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse über meine Website eine kleine Mail. Ja, ich will mitmachen, ich will gewinnen. Und hinterlegt mir auch bitte noch eure genauen Namen und Daten, damit ich dann eine Karte für euch vor Ort auf der Gästeliste reservieren kann. Und das macht ihr einfach, indem ihr auf die Webseite geht, www.kinderwunschlosglücklich.de. Glücklich natürlich dabei mit UE. Und dann schreibt ihr mir einfach über das Kontaktfeld. Und alle, die sich melden bis zum 5. April, das ist ein Freitag, der Freitag vor der Buchpremiere, alle, die sich melden bis zum 5. April, 0 Uhr, sag ich mal, bis Freitagabend 0 Uhr, fallen noch in den Lostopf. Dann wird ausgelost und am Wochenende vom 6., da werden wir auf Instagram eine große Verlosung machen. Ich werde darüber bekannt geben, wer gewonnen hat mit dem Vornamen, allerdings nur der Vorname. Und werde euch natürlich dann an dem Wochenende auch per E-Mail kontaktieren und dann wisst ihr, dass ihr dabei seid. Also, mitmachen ist auf jeden Fall gewünscht. Ihr werdet einen, glaube ich, tollen Abend mit Lena erleben. Ich werde die Buchpremiere moderieren dürfen. Da freue ich mich sehr drüber. Eine große Ehre, dass Lena mich gefragt hat. Und den genauen Ort gebe ich euch dann in der E-Mail auch nochmal bekannt. Das wird auf jeden Fall in Berlin stattfinden und ich würde mich sehr, sehr freuen, euch dann da begrüßen zu dürfen. Vielleicht seid ihr ja auch aus Berlin oder habt nicht eine allzu große Anreise. Also 11.04., das ist der Donnerstag, findet die Buchpremiere statt. Alle Links zu den Büchern, die Lena euch heute vorgeschlagen oder mitgebracht hat, die lege ich nochmal in die Shownotes und auch den Kontakt zu Verena. Sie macht ja als Doula tatsächlich kleine Begleitungen. Sie macht allerdings auch Themen zum Thema Geburtsverarbeitung, Geburtsvorbereitung, alles um dieses ganze Thema. Sie hat nach meinem Podcast tatsächlich diesen großen Weg aufgemacht. Sie ist diesen Weg gegangen, anderen Frauen zu unterstützen, wenn sie schwanger sind und sich auf die Geburt vorbereiten oder aber auch eine traumatische Geburt verarbeiten müssen. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß noch für die nächsten 2 Wochen. Habt ihr einen schönen Podcast, wie ich finde, den ihr gerne weiterempfehlen könnt und ich freue mich, wenn wir uns dann in 2 Wochen wiederhören. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ich hoffe, ganz viele machen bei der Verlosung mit und wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Liebe Grüße, eure Susanne.